Ihr kennt sicherlich die Geschichte von dem Betrunkenen, der spät in der Nacht um eine Litfaßsäule herumgeirrt ist. Um herum, um herum. Und der Polizist fragt, und was machen Sie da? Er sagte, Hilf! Sie haben mich eingemauert. Sie erinnert mich an viele Christen. Sie drehen sich um christliche Dinge und sind eingemauert. Durch ihre christliche Aktivitäten und sind nicht wirksam in der Evangelisation. Viele Christen sind wie Hasen. Sie haben ein Hasenloch-Leben. Sind so beschäftigt in der Gemeinde und christlichen Aktivitäten. Sie kommen aus dem Hasenloch, sie schauen herum, Sonnenlicht und schnell zum nächsten Hasenloch. Ich will reden heute Abend über eine Art Evangelisation, die jeder praktizieren kann. Ich will reden heute Abend über eine Art von Evangelisation, die unbedingt erforderlich ist für ältere Christen oder für Christen, die seit Jahren nicht wirksam gearbeitet haben in der Evangelisation. Das lenkt mich ab, so ich warte, bis fertig ist, okay? Können wir diese Kassette stoppen, bis das mein Buch ist? Sei denn, dass du mir glaubhaft beweisen kannst, dass du so gelebt hast. Evangelisation. Eine Art, die jeder praktizieren kann, der ein konsequentes Christenleben führt, der frustriert ist, der eingemauert ist in seine Beziehungen und hinaus will, andere kennenlernen will und so weiter. Öfters Evangelisation betreibt man wie ein Safari. Kannst du bitte ausschalten? Wie ein Safari. Man verlässt diesen Lager und in dem Geländewagen fährt man weit und sucht man auf der Jagd nach dem Großwild. Und dann schießt man. Viel Aufwand, man verlässt diese gewohnte Lage und geht draußen und evangelisiert. Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung gemacht habt, es kam eine Zeit in meinem Leben, nachdem ich sehr intensiv meinen Bekanntenkreis durchevangelisiert hat, auf Deutsch polarisiert hat mit dem Evangelium. Entweder hatten sie sich bekehrt oder sie wollten mich nie wieder sehen, dass ich wirklich frustriert war. Dann habe ich begonnen, Autostopper mitzunehmen, damit ich ein Gespräch führen könnte über das Evangelium. Das ist wirklich kein Zustand. Dann bin ich mit dem Zug gefahren, bin nach Hause gekommen und habe gesagt, stell dir vor, ich habe ein Gespräch geführt. Und ich habe mich gefreut über Gespräche, als ob sie etwas Außerordentliches wäre, etwa wie die Teilung des Roten Meeres oder sowas. Weißt du, heute war ein Wunder, ich habe ein Gespräch führen können über Jesus. Etwas war in meinem Leben fehlt in mein Leben. Einmal war ich begeistert und begeistert von Evangelisation. Auf einmal musste ich mich freuen auf die gelegenen Kontakte und Gelegenheiten, überhaupt etwas zu sagen über Jesus. Ich war eingemauert. Ich möchte reden heute Abend über Nico und das Murmeltier. Bitte, Chef, wir müssen diese Lichter verschwinden lassen, sonst sehen wir nichts. Gut, das ist gut. Ich brauche eigentlich kein Licht selbst, weißt du. Am Abend lese ich auch meinen Kindern vor. Nächstes Bild. In Frühling kommt ein fremder Mann ins Dorf. Nächstes Bild. Ein großes Auto bringt er mit seinem dicken Bauch und zwei Kindern. Weißt du, was die Bayern sagen über diese Leute aus dem Ruhrgebiet? Sie sagen, weißt du, was ein Preis ist? Oder wie ein Preis einem Storch gleicht? Er hat ein kleines Gehirn, einen großen Schnabel und einen Drang nach Süden. Ja, da ist er. Bei uns in Österreich. Aus dem Ruhrgebiet. Nächstes Bild. Ich wollte nur, dass ihr seinen dicken Bauch seht. Nächstes Bild. Wir haben einen Hund und eine Katze, sagt das Mädchen. 33 bunte Bälle gehören uns, fügt der Junge hinzu. Und jetzt möchten wir ein Murmeltier, rufen beide Kinder. Im Dorf wohnt Nico, der die Ziegen hütet. Hör zu, sagt der fremde Mann zu Nico, ich bin reich. Bringe mir ein Murmeltier und ich erfülle dir einen Wunsch. Gut, sagt Nico. Und er denkt daran, dass sein größter Wunsch ein grünes Hütchen ist, eines mit einer Feder drauf. Am anderen Tag wandert Nico mit seinen Geisen den Berg hinauf. Es riecht nach Veilchen und frischen Tannenspitzen und das Moos zwischen den Steinen ist seidig und weich wie Schmetterlingsflügel. Nächstes Bild. Hoch oben auf den Bergen ist es still und friedlich. Dort leben die Murmeltiere. Sie sitzen in der Sonne, putzen ihr Fellchen und haben einander lieb. Nico findet die Murmeltiere sehr nett. Am besten aber gefällt ihm ein ganz kleines Murmel. Ich werde es fangen, denkt er. Dann werde ich es ins Dorf hinuntertragen zu dem reichen Mann. Doch das kleine Murmel ist so flink wie ein Windstoß. So oft Nico die Hand nach ihm ausstreckt, ist es husch in seine Hölle verschwunden. Und jetzt weißt du, was das Thema ist. Denn die Erfahrung hast du öfters gemacht. Ich werde es fangen und ins Tal zum reichen Mann bringen. Und du hast die Hand ausgestreckt und husch. Sie waren weg, nicht wahr? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was macht Nico? Nico wartet geduldig. Tag für Tag schaut er den Murmeltieren zu. Er beobachtet das Murmeltier. Er lernt seine Gewohnheiten. Nächstes Bild. Nächstes Bild. Sie machen Männchen, sie springen über Felssteine, sie füttern Grashalme. Sie trinken dicke silberne Tautropfen. Sie packen sich bei den Vorderpfoten und balgen miteinander herum. Und manchmal sitzen sie ganz still. Sie lauschen dem Südwind und sie träumen ihre Murmeltierträume. Oh, Freunde, jeder hat einen Traum. Jeder. Wenn du erfährst, wovon ein Mensch träumt, was ihn wirklich bewegt, wofür er lebt, und du findest eine Beziehung zwischen seinem Traum und dem Evangelium, dann auf einmal ist das Evangelium eine aktuelle Botschaft. Ich will nicht sagen wie manche, glaube an Jesus und alle deine Probleme sind somit gelöst. Er ist so etwa wie der Automechaniker, der dein Leben repariert in erster Linie. Nein, Menschen haben ein Sündeproblem, aber sie wissen nicht, dass ihre gescheiterten Träume zusammenhängen mit dem Problem. Dass sie Sehnsüchte haben, die auch Gott gewollt waren ursprünglich. Sie träumen. Manche träumen von einer Beziehung mit einem Menschen und meinen, wenn ich nur die Richtige finde, dann habe ich den Himmel auf Erde. Wenn ich nur den Richtigen finde, das ist Lebenserfüllung. Das ist nicht weit weg von der Wahrheit. Aber der Richtige ist Jesus Christus. Und es ist wahr, dass man mehr Erfüllung hat in einer Beziehung mit einer Person als in einer Beziehung mit Dingen. Aber wenn die Grundlage nicht stimmt und wenn die Grundlage nicht gerecht ist und wenn das Problem der Sünde nicht gelöst ist, selbst dieser Ort, wo man Erfüllung sucht, wird einem Menschen spotten. Aber Nico schaut geduldig zu. Er studiert die Murmeltiere. Das ist Cross-Cultural Evangelism. Das ist Evangelisation über kulturelle Grenzen. Nächstes Bild. Es dauert nicht lang, da versteht Nico die Murmeltiersprache. Weißt du, er war wie ein Wycliffe-Mann. Komm, lockt er, komm. Und das kleine Murmel kommt jeden Tag ein Stückchen näher. Bald ist nur noch eine einzige Blume zwischen ihnen. Verstehst du die Murmeltiersprache? Sprichst du die Murmeltiersprache? Oh, ich erinnere mich an einen jungen Gläubigen, er bekehrte sich und dann später wollte er seinem Fußballverein ein letztes Zeugnis geben. Er hat nach einem Fußballspiel den Jungen gesagt, und wenn ihr euch bekehrt, wenn ihr wiedergeboren seid, dann gehört ihr zur Brautgemeinde. Und wenn der Herr Jesus kommt, dann werdet ihr auch alle entrückt mit uns. Die Kanaansprache. Meint ihr, dass sie das verstanden? Nein. Aber meinst du, dass Leute überhaupt Wiedergeburt verstehen? Well, das ist Reinkarnation heute. Oder Sünde. Verstehen Leute Sünde? Eine Frau isst ein bisschen zu viel Schokoladetorte und dann sagt sie, ja, ich habe gesündigt. Aber darüber hinaus benutzt sie das Wort nicht. Das Wort musst du definieren. Und wichtiger noch, wir müssen ihre Sprache verstehen und mit ihren Worten reden. Habt ihr das Gespräch erwähnt, oder jemals analysiert zwischen Jesus und Nikodemus zum Beispiel? Nikodemus beginnt mit dieser Feststellung. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Jesus erwidert das in Vers 11. Du bist der Lehrer Israels und du weißt das nicht? Frage, wie kann ein Mensch zum zweiten Mal in den Mutterleib eingehen? Antwort Jesu, wenn du nicht von neuem geboren wirst, bist du nicht in das Reich Gottes eingehen. Wir wissen, sagt er. Jesus sagt, wir reden, was wir wissen. Und ihr glaubt uns nicht. Und ich könnte euch jetzt, ich habe die Zeit nicht, 12 bestimmte Beispiele, wo Jesus den Wortschatz, den genauen Wortschatz benutzt und 11 oder 12 Mal direkt Bezug nimmt auf was Nikodemus gesagt hat. Er redete seine Sprache. Interessant ist es, er redet mit einem Theologen über die Frage und er sagt ihm, du musst wiedergeboren werden. Im nächsten Kapitel redet er mit einer Frau aus Hollywood-Verhältnissen und redet er mit ihr über die Heilsgeschichte. Und jetzt beginnt einen neuen Abschnitt der Heilsgeschichte. Und er redet mit ihr über dem Zeitalter des Geistes. Ich hätte es umgekehrt getan. Ich hätte darüber geredet mit dem Theologen, der Frau hätte gesagt, und du musst wiedergeboren werden. Aber Wiedergeburt ist ein sehr theologischer Begriff. Man sollte eigentlich Hesekiel verstehen, um Wiedergeburt richtig zu verstehen. Wie gut verstehst du Hesekiel? Reden wir die Murmeltiersprache? Verstehen wir sie? Das kleine Murmel kommt jeden Tag ein Stückchen näher. Er muss geduldig sein. Bald ist nur noch eine einzige Blume zwischen ihnen. Du musst vorsichtig sein, sagt das kleine Murmel. Nächstes Bild. Ich bin noch ein bisschen scheu. Was tust du jetzt? Ich bin noch ein bisschen scheu. Ja, antwortet Nico, und es ist ganz still. Ich habe eine Frau einmal, die ich kaum gekannt habe, gefragt über ihr geistliches Leben. Und sie sagte mir, Herr Colvin, wissen Sie, ich habe jetzt den Eindruck, dass ich vor einem fremden Mann mich jetzt ausziehen muss. Ich bin noch ein bisschen scheu. Ich meine, wenn jemand mit dir auf der Bushaltestelle dich fragt, ja, und wie geht's dir mit deinem Blasen? Was würdest du dann sagen? Aber wenn dein Hausarzt dich trifft auf der Bushaltestelle und dich nach deinem Wohlbefinden fragt, dann würdest du natürlich Auskunft geben. Du hast irgendwie eine Beziehung mit ihm. Und Leute geben uns Signale. Sie werden nervös, sie wechseln das Thema. Ich rede natürlich nicht von Gesprächen bei einem evangelistischen Einsatz jetzt, sondern Gesprächen, wo wir Zeit haben, Beziehungen aufzubauen, wie es hier steht, wie in dieser Geschichte ist. Sie geben uns Signale. Wichtig ist es, dass wir nicht wie Zeugen Jehovas mit der Tür ins Haus fallen. Nächstes Bild. Aber das kleine Murmel ist nicht nur scheu, sondern auch neugierig. Es klettert vorsichtig auf Nikos Fuß und schaut auf ihn empor. Und jetzt brauche ich das Licht für ein paar Minuten. Es ist noch ein bisschen scheu. Aber nicht nur scheu, sondern auch neugierig. Ich glaube, Neugierde ist eine der wirksamsten Waffen, die wir haben in der Evangelisation. Aus dem Grund habe ich keinen Aufkleber auf mein Auto. Nicht nur, weil ich schnell fahre. Das ist auch kein Grund. Aber aus dem Grund, dass in kleineren Ortschaften in Österreich es wird gegen meine Tätigkeit, wenn ich herausposaune, Leute, die nur die Neugierde der Leute abtöten. Neugierde ist sehr wichtig und wird von dem Herrn Jesus und seinen Aposteln benutzt in der Evangelisation im Neuen Testament. Ich denke an an die Frau am Brunnen. Es war der weise Wandel unseres Herrn. Es war seine salzige, gnadenvolle Worte, die bei ihr Neugierde erweckte. Wie kann es sein, der kommt daher mit einem blauen Zipfel auf seinem Rock, offensichtlich von der Nase und der Aussprache, dass es handelt sich hier um einen Jude? Wieso redet er mit mir? Wieso streckt er seine Hand über Jahrhunderte von Rassismus und Hass, um einen Kelch von mir zu empfangen, obwohl das Unreinheit heißt in seiner von den Rabbinen überlieferten Religion? Wie gibt es das? Wie fragst du mich um Wasser? Wie redest du überhaupt mit mir? Weißt du nicht, welche Beziehung unsere Völker haben? Und Jesus sagt, ja, wenn du wüsstest, wer ich bin, wer ist es, der mit dir redet? Und was die Gabe Gottes ist, hättest du ihn gefragt und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Wer ist dieser Mann, der vor mir ist? Die Gabe Gottes, was ist das? Lebendiges Wasser. Was ist lebendiges Wasser? Sie ist so voller Fragen. Er machte sie Fragen durch seinen radikalen Lebensstil, durch seine Werte, durch seine Art zu reden und durch Inhalte, die zusammenhingen mit ihrem Traum. Sie war eine lebensdürstige Frau. Horst Günzel, Leiter der Navigatoren in Deutschland, erzählt die Geschichte, als er arbeitet in einem Architektenbüro. Und einer hat erkundigt, was er machte am Wochenende. Er sagte, ich war auf einer Hütte mit meiner Frau für einige Tage. Ja, was habt ihr da gemacht? Wir redeten über Kindererziehung, sagte er. Und er schaute ihn an. Einige Tage auf einer Hütte, du redest über Kindererziehung. Weißt du, hat er einen Vogel? Hat er alle Tassen im Schrank? Ich meine, das Licht brennt, aber ist jemand daheim? Und weißt du, Leute denken so, wenn sie sowas hören. Aber was er nicht wusste, ist, dass Horst wusste, was sein Traum war. Er hatte Probleme mit seinen Teenagern. Er kam darauf zurück. Horst, übrigens, wie erzieht ihr eure Kinder? Ah, wir tun das nach einem Buch. Welches Buch? Was sagst du jetzt? Die Heilige Schrift in unrevidierten Brockhaus Eberfelder Übersetzung. Horst war klüger als ich. Er sagte, nein, das sage ich dir nicht. Und wieso nicht? Es ist ganz klar, du lachst mich aus. Wenn ich dir das sage, nein, ich lache dich nicht aus. Ich sage dir trotzdem nicht. Ein paar Tage später, Horst, wie heißt das Buch? Welches Buch? Das Buch, wo ihr eure Kinder erzählt. Oh, das Buch. Ich sagte dir, das sage ich dir nicht. Nein, ich lache dich nicht aus. Ich bin wirklich neugierig. Ich sagte, gut, aber ich sage dir nicht. Nein, aber ich möchte wirklich wissen, ich verspreche, ich lache dir nicht aus. Er sagte, okay, bring deine Frau, komm zu uns zum Essen und dann reden wir über Kindererziehung von unserem Buch. So, sie kommen zum Essen, die Frauen haben eine innere Beziehung, die Männer reden, während die Frauen abwaschen. Ich weiß nicht, wieso Männer das tun, aber ich tue das auch. Und die Männer reden da und auf einmal sagt der Horst, möchtest du mein Buch sehen? Er sagt, natürlich, deswegen bin ich da. Und er geht auf die Buchregal und er holt die Bibel. Die Bibel, sagt er. Ich sagte dir, du würdest mich auslachen. Nein, er lacht ihn nicht aus. Und sie begannen mit Kindererziehung. Und das Ehepaar ist heute gläubig. Und im Werk des Herrn. wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, die gelegene Zeit auskaufen. Eure Worte alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt, auf dass ihr wisst, wie ihr einen jeden antworten sollt. Antworten sollt. Eine Antwort setzt eine Frage voraus. Sind Leute, die du kennst, fragend? Oder meinen sie, sie kennen deine Schublade? Du hast es irgendwie herumpassaut. Und sie wissen haben sie Fragen? Wie macht einen Menschen fragend? Ja, es ist durch einen weisen Wandel. Gnädige, salzige Wörter. Na, jeder Bauer weiß, es ist eine Lüge, was man sagt. Du kannst ein Pferd zu Wasser führen, aber du kannst es nicht zwingen zu trinken. Das ist ein Blödsinn. Und jeder Bauer weiß das. Du führst ihn zuerst zum Leckstein, zum Salzleckstein. Da kann er nicht Nein sagen. Er riecht das Salz und da schlägt er das Salz. Und dann denkt er nur, H2O. H2O. Und er ist durstig. Nichts macht Menschen durstiger als das Leben, das übernatürliche Leben in Jesus, als konsequentes Christentum. Kluges, konsequentes Christentum. Ich war unterwegs in einem Flugzeug. Man fliegt, zu predigen in Amerika mehr als hier. Ich tue das jetzt hier, weil ich ziemlich kaputt bin von viel Autofahren. Aber ich flog von San Francisco nach Los Angeles und ich habe über diesen Vers nachgedacht, wandelt in Weisheit. Ich dachte, ja, das sollte ich hin und wieder tun, in Weisheit wandeln. Meistens ist es so, die Gelegenheit nehme ich nicht wahr. Kennt ihr die alte Geschichte aus dem griechischen Götterhimmel, ein kleiner Gott mit Namen Kairos? Gelegenheit. Das ist dieses griechische Wort. Er hat ein kleines Zopf auf seinem Schopf. Und er hat so gerne die Leute geschreckt. Er ist so schnell an sie vorbeigelaufen und sie haben sich geschreckt. Und so man musste stehen in der Bereitschaft, sagen die Griechen, Gelegenheit beim Schopf zu packen. Und wie oft hast du gedacht, ich hätte das sagen können, ich hätte das sagen können. Wieso hast du es nicht gesagt? Weil du nicht in Weisheit gewandelt bist, weil du nicht bereit warst, die Gelegenheit beim Schopf zu packen. So, ich war unterwegs nach Los Angeles. Ich nehme mein Überblick von Johannes Evangelium von Alois Wagner mit. Und es zeigte all die Linien in Johannes Evangelium auf Deutsch in schöne Farben und Skizzen. Und so ich sitze im Flugzeug und einer sitzt neben mir. Ich betete, dass der Richtige da sitzt. Und er fängt an zu reden mit den Stewardessen. Und ein Whisky, zwei Whisky und dann ziemlich ein schön angezogener, weltkundiger Mann. Und ich sage, guten Tag, guten Tag. Ja, das ist so weit mit dem Versuch. Gell? Und dann, so ich mache mein Johannes Evangelium auf. Und auf einmal bemerke ich der Schild nach rechts. Gell? So ich tue so. Ein paar Minuten später und ein drittes Mal schaue ich in mein Johannes Evangelium und der schaut da drüben und ich tue so. Und dann machte ich ihm ein ehrliches Kompliment. Wenn du nicht weiterkommst in einem Gespräch, ein ehrliches Kompliment ist immer gut. Wirklich. Das ist ein sehr interessanter Ring, den Sie da haben. Oh, danke sehr, sagte er. Das ist meine Familienwappe. Oh, wo kommen Sie her? Ich komme aus Italien ursprünglich. Jeder Amerikaner weiß, wo Sie gekommen sind, hergekommen sind. Er ist italienisch, wenn er 5 Generationen da ist. Ja, wir kommen aus Italien. Ich sagte, toll. Ich war übrigens in Norditalien vor ein paar Wochen. Na, wirklich? Wir fingen an zu reden. Und dann Funkstille, gell? Was lesen Sie da? Oh, das ist interessant, dass Sie fragen. Sehen Sie hier auf Deutsch, Johannes Evangelium, John's Gospel. Oh, sagte er, das ist die Bibel. Ich sagte ja. Sagen Sie mal, Was ist die Bibel? Was sagst du jetzt? Oh, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützt zu lernen, oder? Und Gott so loved the world that he gave his only begotten Son, gell? Weißt du? Puh, hätte meine Chance. Ich hab's vertan. Ich sagte, das ist eine sehr gute Frage. Wissen Sie, ich interessiere mich sehr, was sagen Sie? Ich weiß nicht, wissen Sie, ich habe die nie gelesen, aber ich meine, es ist ein Buch von Gesetzen und Regeln. Wissen Sie, ich bin Rechtsanwalt. Und wenn man das tut, dann kommt man in den Himmel, und wenn nicht, man fährt dahin, wo der Teufel ist. Sagte, wissen Sie, ich möchte Sie gratulieren, das ist die mehrheitliche Meinung über die Bibel. Ja, aber was sagen Sie, was ist die Bibel? Ja, wenn Sie Gott wären, und Sie hätten diese wunderbare Welt, diese wunderbare Erde geschaffen, und Sie wissen, es ist wirklich fantastisch. Und dann sehen Sie, wie Menschen von sich von Ihnen entfernen. Und diese Welt und all das, was in dieser Welt ist, in Mitleidenschaft ziehen und sich selbst zugrunde richten, wie würden Sie den Menschen zurückgewinnen für eine Beziehung der Harmonie mit sich selbst? Er sagt, ist das die Bibel? Er sagte, das ist die Bibel. Mein Gott, sagte er. Wissen Sie, ich sagte Ihnen, ich fliege jetzt zum vierten Mal diese Woche hin und her nach San Francisco. Aber nächste Woche lasse ich mich scheiden. Ich habe eine 6-jährige Tochter. Ich bin für sie verantwortlich. Ich habe mich gefragt, wie kann ich sie erziehen? Und er begann zu reden über seine Probleme. Der selbstsichere, whisky-trinkende, stewardess-verfolgende Rechtsanwalt. Und bevor die Stunde vorbei war, versprach er mir mit Tränen. Wissen Sie, ich werde das tun, was Sie sagen. Ich werde diese Living Bible kaufen und nachdenklich das Neue Testament lesen. Na, was kannst du schon tun in einer Stunde? Nicht viel. Kannst ein Glied in einer Kette sein. Und du kannst lernen, die Inhalte deines Glaubens zu erklären in Bezug auf, wo Menschen wohnen, wo sie leben. Was ist die Bibel? Hast du je darüber nachgedacht, was die Bibel ist? Dass die Bibel ein Buch ist, so faszinierend, dass meine Tochter aufsteht um 6:30 jeden Morgen und liest sie für eine Stunde. Und das ist eine Art und Weise zu erklären, was die Bibel ist. Nicht wahr? Sie tut das. Und dass das Buch hat fast 2000 Seiten und mein 14-Jähriger, er liest dadurch einmal im Jahr und ist fasziniert davon. Das ist die Bibel. Und Leute sind nicht gewohnt, diese Dinge zu hören. Wir müssen lernen, unsere Botschaft, wer wir sind, was die Botschaft ist. Und wenn wir die Botschaft meistern, dann sind wir nicht so nervös, wenn wir jemanden erklären müssen, diese Grundfragen, wie Karl-Heinz gesagt hat, diese Verteidigung, diese Apologetik der Heiligen Schrift. Deine Wandel, deine Worte mit Salz gewürzt. Licht hier weg, bitte. Da streichelt Nico, das kleine Murmel. Sein Fellchen ist so zart wie ein Apfelblütenblatt. Eigentlich sollte Nico nun das Murmel ins Dorf bringen und dem reichen Mann geben. Aber er will lieber noch ein wenig damit warten. Was ist deine ungläubige Bekanntschaft? Ist er ein Kontakt? Eine Seele gerettet zu werden, so etwa wie ein Kerbe in deine Pistole oder ein Scalp für einen Indianerhäuptling? Ist es so, dass Menschen bloß evangelistische Projekte sind bei dir? Oder genießt du die Beziehung mit den Geschöpfen Gottes? Sie sind noch nicht Kinder Gottes, aber er will es so sehr und er liebt sie. Hast du gelernt, einen Menschen zu lieben, gern zu haben für seinen Wert vor Gott? Das Preisetikett auf seinem Leben ist teuer. Das Blut Jesu Christi. Manche meiner Freunde haben mir sehr weh getan. Sie sind nicht gläubig geworden. Und ich bin sehr traurig. Aber ich kann wirklich nicht mit Simon und Garfunkel. I am a rock, and a rock feels no pain, and an island never cries. Ich kann nicht so leben, denn ich kenne Jesus Christus. Ich will lieber ein bisschen damit warten. Nächstes Bild. Oh, das ist ungeistlich. Weiter, Entschuldigung. Von nun an, wiederum, Uwe. Von nun an sind sie immer zusammen. Sie gehen zum Gletschersee. Nächstes Bild. Sie besuchen den Salamander und unterhalten sich mit den Dolen. Und wenn der Fuchs das Murmel fangen will, jagt Nico ihn fort. Beachte, wo das Murmel schaut. Was gibt es im Büro? Wie reagierst du? Wie reagierst du, wenn Rufmord begangen wird in deiner Gegenwart? Die schauen zu. Nächstes Bild. Am Abend, wenn der große gelbe Mond am Himmel steht, spielt Nico auf seiner Flöte, das kleine Murmel hört ihn zu. Nächstes Bild. Bist du mein Freund? Fragt das kleine Murmel. Ja, antwortet Nico. Und er weiß, dass es die Wahrheit ist. Den reichen Mann in Tal hat er fast vergessen. Wir vergessen den reichen Mann im Tal natürlich nicht. Weil wir Menschen lieben, werden wir das nie vergessen. Aber kennst du den Genuss, einen Freund zu haben? Bist du mein Freund? Ich war im Skilift zu Weihnachten vor etlichen Jahren mit meinem Freund Gerhard. Er hatte zum ersten Mal eine Bibel in der Hand in meiner Wohnung. Er war ungläubig, ein Diplom-Ingenieur, ein Hochbau-Ingenieur. Wir kehrten ein am Ende des Tages. Wir haben geredet über die Vorzüge von deutschem Bier im Vergleich mit österreichischem. Wir redeten über Kindererziehung und über das Chaos, das er seine Familie nannte. Wir redeten über die Politik mit Polen. Und dann redeten wir über Jesus. Das ist ganz natürlich. Wenn du mein Freund bist, du kannst nicht mein Freund sein und nicht reden über Jesus. Es ist nicht, dass ich dich zwinge dazu. Aber Jesus ist ein Teil meines Lebens. Jesus ist der wesentlichste Teil meines Lebens. Wie kannst du mein Freund sein und nicht mit mir reden über Jesus? Und wenn du mein Freund bist, ist das Natürlichste, dass ich rede mit dir über Jesus. Dann kam die Fasching Zeit und er war wiederum auf Urlaub in Österreich. Wir waren im gleichen Skilift. Gerhard sagte an diesem Tag im Skilift Folgendes. Fred, ich sage du zu vielen Menschen. Aber ich habe nur einen Freund auf dieser Erde. Und das bist du. Das sagte mir ein Ungläubiger. Ich bin selten so geehrt worden von einem Ungläubigen in mein ganzes Leben. Zu Fasching war er wieder da. Wir waren im gleichen Skilift, wo er das gesagt hat. Auf der gleichen Stelle. Und er sagte mir, Fred, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe 100.000 Mark verloren. Ich sagte, was? In deine Übersiedlung nach Köln? Er sagte, nein. Ich habe entschieden, an deinen Jesus zu glauben. Und ich habe ein Gebäude wieder neu verrechnen müssen, weil ich das jetzt ehrlich machen muss. Ich habe entschieden, an deinen Jesus zu glauben. Es ist sehr weiter weg für einen Atheisten zu einer klaren Bekehrung zu Jesus Christus. Ein sehr weiter Weg. Und zumindest in seinem Leben war eine Freundschaft für entscheidende Bedeutung. Übrigens, was haben wir gelesen? 95% bis 90% kommen zum Glauben, oder 90% kommen zum Glauben durch Freunde, Bekannten und Verwandten. Ich war auf einer Skitour, wo wir kletterten in einen Berg und ich habe meine Skibrille vergessen. Und als wir da oben waren, kam ein Sturm, ein Eissturm. Und es war ein Bruchhaarschnee, das heißt, man bricht durch sehr leicht. Und ich war total blind. Ich konnte nichts sehen. Es war wie Messern in meinen Augen. Und ich war mit zwei Ungläubigen unterwegs und ich sagte ihnen, ich habe keine Brille. Sie dachten nicht daran, mir ihre Brille zu geben. Ich habe nicht darum gebeten. Ich sagte, dieser Schnee ist schwer für mich und es ist sehr gefährlich. Wenn wir nicht runterkommen, was ist mit euch? Freunde, ich bin befördert unmittelbar in der Gegenwart Gottes. Zum Wohl. Und ich bin losgefahren. Ich bin so oft gestürzt und so gefährlich gestürzt, so oft in diesem Sturm. Ich kam runter und erfuhr erst ein halbes Jahr später bei der Taufe einer dieser Bergsteiger, dass er sich an diesem Berggipfel an dem Tag bekehrte. 2 Jahre später erfuhr er die Bekehrungsgeschichte des zweiten Mannes. Dort saß er, ein Glaubenssohn, und teilte seine Bekehrungsgeschichte mit meinem anderen Glaubenssohn, Felix. Und er sagte, weißt du, Fred machte diese Bergtour mit uns. Und etwas hat mich beeindruckt. Was ist es in diesem Mann, was er mich so sehr liebt? Was gibt es? Gott muss real sein. Und an diesem Tag geschah ein Wind in mein Leben. Wir waren eigentlich in einem Skilift später. Und ich sagte, Friedel, du musst zugeben, dein Leben ist ein Wrack. Er sagte, ein Wrack, was meinst du? Ich bin Obmann von diesem Verein, ich habe ein schönes Haus gebaut, ich habe eine schöne Frau. Ich habe übrigens mit ihr geredet, Friedel. Totale Funkstille. Kannst du das jemand sagen, dein Leben ist ein Wrack? Ich habe geredet mit deiner Frau. Oh, er muss wissen, du bist sein Freund, wenn du so redest. Aber totale Funkstille. Er sagte, treten wir hinauf zum Gipfelkreuz. Ich sagte, na, du bist wirklich als ein Vogel. Ich bezahle eine Liftkarte, wir sind nicht auf eine Skitour, und ich fuhr los ins Tal zurück. Und er fuhr hinter mir, wir haben dann wiederum, wir waren im Lift. Er sagte, du Fred, hättest du zum Gipfelkreuz mit mir hinaufgetreten, hätte ich mich im Schatten des Kreuzes bekehrt. Ich habe nie so schnell in meinem Leben einen Berg bestiegen wie an dem Tag. Er ist jetzt ein Ältester in einer der Versammlungen. Bist du mein Freund? Lass dich dienen von Leuten. Von Friedel habe ich gelernt einiges über Skifahren. Von Helmut Ginzel, meinem Kinderarzt, habe ich wedeln gelernt. Der Kinderarzt hat seinen Ordinationsfeiertag während der Woche. Ich habe meinen Feiertag während der Woche. Sonntag ist für mich Arbeitstag. Und so ich konnte Skifahren gehen mit ihm. Herunter habe ich wedeln gelernt. Hinauf hat er Jesus gelernt. Es dauerte 2 Jahre, diesen Mann zum Herrn zu führen. Ein sehr vorbildlicher Mann in manchen Beziehungen in Bezug auf seine Familie. Ein sehr eigensinniger Mann in Bezug auf seine Lebensphilosophie. Aber er war bereit, die Bibel zu lesen. Helmut übrigens ist vielleicht die zweitwirksamste Evangelist in Salzburger Land heute. Seine Frau kam zum Glauben und durch ihn viele Menschen. Bist du mein Freund? Fragt Nico. Ja, sagt er. Und er weiß, dass es die Wahrheit ist. Nächstes Bild. Aber genau, schau das an. Das war ein schönes Bild. Na, du machst die ganze Geschichte jetzt kaputt. Okay, lass es Licht werden. Du kannst es händisch machen von oben. Die eine. Rudi, kommt diese Panne aus meiner Zeit?
Wir haben also wirklich...
Ah, das ist toll, hä? Huh? Das ist etwas, was du machen kannst. Wie jemand. Sag mal, du fährst nicht Ski. Du kannst das machen mit jemand. Die Sterne anschauen, die Welt bewundern. Ich denke an eine Geschichte, eine wahre Geschichte. Es war ein Geschäftsmann in den USA, er war in Halbpension sozusagen, hat einen Bibelunterricht gegeben in Lexington, Kentucky am Abend und auch, er war ein guter Bibellehrer, auch zum Mittags bei einer Frauengruppe. Eine Frau fragte, Bruder, betest du für meinen Mann? Er sagte, ja, ich werde das tun. Was tut er vom Beruf? Das sage ich dir sehr ungern. Aber dir kann ich das schon sagen, Bruder. Er ist der Ortsleiter oder dieser Gegenleiter für das Mafia. Und was hat er für ein Hobby, sagte er. Oh, sagte sie. Das sage ich dir sehr ungern. Er geht draußen zu dem Müllplatz und er schießt Ratten. Der schießt Ratten so viel, sie haben ihm sogar einen Schlüssel gegeben, damit er Ratten schießen kann. Und wenn es im Mond ist, am Abend, Vollmond, dann schießt er die ganze Nacht Ratten. Na, was hat er getan? Er ist zum Geschäft gegangen, hat ein Gewehr gekauft und 5 Schachtelpatronen. Und er ging zum Mühlplatz und begann, Ratzen zu schießen. Im Laufe der Zeit begegnete er immer wieder einen jüngeren Mann da, und die haben Ratten geschossen und schließlich zusammen Ratten geschossen. Und dann haben sie begonnen, sich miteinander zu unterhalten, und langsam entstand eine echte Freundschaft. Und durch die Freundschaft, ihr könnt es raten, hat der eine Mann die Chance, dem anderen, ihm teuer gewordenen Mann, das Evangelium weiter zu sagen. Und jetzt ist er ein Prediger in einer Gemeinde in Kentucky. Ich meine, ich weiß nicht, was du tust mit jemandem. Du musst zuerst seine Interessen herausfinden. Nicht deine Interessen in erster Linie, seine Interessen. Das ist das, was Friedel faszinierte. Ein erfahrener Bergsteiger und ausgezeichneter Skilehrer. Wie ich mich plage bis Erschöpfung, um Zeit zu verbringen mit ihm. Und wie er an mir ablesen konnte, ich war so gerne mit ihm. Und wenn er redet mit mir, natürlich spielt mein Herr eine Rolle in mein Leben. Nächstes Bild. Ich weiß nicht, wo sind wir jetzt. Aber genau um die Zeit ist es dem dicken, reichen Mann zu dumm geworden. Er steigt stöhnend und ächzend den Berg hinauf. Seine beiden Kinder folgen ihm. Wo ist mein Murmeltier, will er wissen. Nächstes Bild. Wo ist sein Murmeltier? Doch Nico versteckt das Murmel unter seiner Jacke und schweigt. Das Murmel ist sein Freund, und einen Freund verkauft man nicht, auch nicht für einen grünen Hut mit einem Feder drauf. Aber Freunde, es gibt 2 evangelistische Szenen hier in unserem Bild. Schaut den Hintergrund an. Seht ihr Evangelisation da? Das ist auch eine Form von Evangelisation, oder? Ja. Nicht wahr? Kennt ihr das? Ich auch. Nächstes Bild. Aber was bedeutet das? Sag mir mal, was kommt dir in den Sinn? Welcher Begriff?
Geborgenheit.
Und wisst ihr was? Ihr Kaltblut, Entschuldigung, ihr Deutsche. Ihr gebt es nicht so leicht zu, aber das wollt ihr. Das will das deutsche Volk. Es will Geborgenheit. Omar Sharif, kennt ihr von Dr. Zhivago, sagte einmal, ich hasse was Weihnachten. Ich habe große Angst, dass ich einmal alleine sein werde während der Feiertage. Geborgenheit. Eine Beziehung, wo du sagen kannst, was du denkst. Eine Beziehung, die sicher ist. Eine dichte Stelle, wo du reden kannst. Ein Mensch, der dich in Schutz nimmt, weil er dich echt gern hat. Nächstes Bild. Dann fange ich mir eben selber eins. Schreit der dicke, reiche Mann und zieht seine 4 Geister, sein Netz hervor. Da pfeift Nico den Murmeltier Warnpfiff. Das habe ich auch tun müssen einmal. Ich habe einen Soldaten kennengelernt. Einer hat Autostopp gemacht um Mitternacht. Es hat geschneit. Ich habe seine erbarmt. Und ich dachte, Herr, wenn er wohnt zwischen hier und St. Johann, dann sage ich ihm schnell mein Zeugnis. Oder wenn er weiter weg wohnt, dann sage ich ihm schnell mein Zeugnis. Wenn nicht, ich versuche ihn kennenzulernen. Hilf mir, Herr. Eine dieser kurzen Gebete. Sagte, Servus, wie heißt du? Ich bin der Hans, ich bin der Fred. Was machst du vom Beruf? Ach, ich bin in der Armee. Oh. Hier stationiert in St. Johann? Ja. Oho, jetzt weiß ich. Ich könnte ihm eine Beziehung mit ihm bauen. Und hier war die Zeit, wo ich kaum Leute kannte, gell? Am Anfang. Jetzt kenne ich so viele Leute. Ich habe genug zu tun, ohne neue kennenzulernen. Aber, ja gut. Und Hans, wo kommst du her? Ich komme aus dem Lungau. Über die Berge, gell? Hast du eine Freundin? Na, leider nicht. Oh, ich kenne dieses Murmeltiers Traum. Nicht wahr? Ja, du Hans, ich bin relativ neu hier. Du kannst hören an meiner Stimme, ich kann kaum die deutsche Sprache. Und ich bin auch irgendwie allein. Hättest du Zeit, zu uns zu kommen? Meine Frau kann wahnsinnig gut kochen. Und ich habe nicht gerade Kaffee angeboten, aber irgendwas zu trinken. Und er sagte, ja, ich komme echt gern. So ich fuhr bei meinem Haus vorbei und nahm ihn zur Kaserne. Dann ist er gekommen. Einige Male ist er gekommen, dann lud ich ihn zur Jugendgruppe ein. Das hat ihn fasziniert, die jungen Leute. Am ersten Abend hat ein Bruder ihn in die Ecke getrieben. Und damals unser einziger Bibelschulabsolvent. Er war ziemlich ein Hypotheker für unsere Gemeinde eigentlich. Und er geht da und hat ihn in die Ecke mit seiner kleinen Lutherbibel und hat so geredet. Und ich habe diesen Bruder genommen und ich sagte, darf ich kurz mit dir reden? Entschuldigung, Hans. Und im Gang sagte ich, Freund, das ist mein Haus. Wenn ich dich dabei ertappe, wiederum meine Gäste zu verpredigen wie das, dann bist du nicht erlaubt in meinem Haus. Hast du mich gehört? Das sagte ich zu einem Bruder in der Gemeinde. Er versteht nur eine deutliche Sprache. So er sagte ja. Dann Hans kam immer wieder. Etwa ein halbes Jahr später redete ich mit Hans. Hans, wie können wir diese Kaserne erreichen? Erreichen, sagte er. Es ist unmöglich, sie saufen nur und verfolgen die Weiberleit. Meine Güte, keine Chance. Ich sagte, Hans, was hast du getan, bevor du erreicht worden bist? Und wie habe ich dich erreicht? Hast du mich erreicht? Ja, du hast mich erreicht, sagte er. Aha. Kannst du dich daran erinnern? Er sagte, ich erinnere mich nur an eines. Ich erinnere mich an den Abend, wo dieser Bruder mit mir geredet hat. Ich wusste nur eines. Ich verstehe Bahnhof. Aber das ist sehr unangenehm, diese Sprache. Und wenn er nicht aufhört jetzt, gehe ich aus diesem Zimmer und ich komme nie wieder. Und wir hätten alle gesagt, was? Oh, der ist nicht offen, der kommt nicht wieder. Oh, Freunde, er ist mein Bruder und dein Bruder jetzt in Christo. Er war offen. Aber nicht für diese Art von Behandlung. Ich habe den Murmeltier-Warnpfiff gepfiffen. Und das tue ich manchmal. Muss Leute warnen vor manchen Christen. Nächstes Bild. Und alle Murmeltiere verschwinden in ihren Hüllen, die der dicke Reiche springt mit seinem Netz wütend hinterher und plumps fällt er, wie ich so oft, auf die Nase. Nächstes Bild. Ich kaufe euch, so sagen viele Väter, nicht wahr? Oh, ich habe keine Zeit, aber ich kaufe euch ein Karussell mit hundert gläsernen Glöckchen, verspricht er seinen Kindern. Das ist viel schöner als ein Murmeltier. Dann klettert er prustend und schnaufend mit seinen Kindern ins Tal zurück. Nächstes Bild. Nächstes Bild. Oh, das ist schön. Wie ist das passiert, oder? Jetzt bin ich gespannt. Uwe, das ist okay, wir sehen es. Ja, ja. Halleluja. Du, was ist hier passiert? Was? Ein Freund von Murmeltieren und Sünden. Das ist ein wunderbares Bild. Es ist sehr, sehr schwer, ein Murmeltier zu erreichen. Sie sind sehr scheu. Sehr, sehr scheu. Und es ist nicht leicht, in einen neuen, bekannten Kreis hineinzubrechen. Nächstes Bild. Uwe, die waren richtig vorher. Aber wenn du das tust, jetzt sind wir wirklich gespannt. Ah, das ist gut. Können es zumindest lesen. Danke. Wenn wir in ihr Bekanntenkreis hineinkommen, haben sie Freunde. Das kleine Murmel aber holt alle Murmeltiere herbei. Und sie feiern mit Nico in der Hütte ein Fest. Sie essen und trinken miteinander. Und die Murmeltiere hüpfen über Tische und Bänke. Nächstes Bild. Und das ganz kleine Murmel ist so übermütig, dass es in die Kaffeekanne springt. Nächstes Bild. Das ist ein wunderbares Stadium von Gemeindegründung, nicht wahr? Es ist ein richtiges Fest. Ja, das Murmeltier hat Freunde. Und sehr oft ist das Murmeltier nicht in der Lage, selbst die Freunde zu Jesus zu führen. Es kann Folgendes tun. Es kann sagen, kommen Sie. Ich kenne einen Mann. Ich bin mit ihm Ski gefahren. Ihr müsst hören seine Vorträge. Aber oder kommen Sie. Kommen Sie zum Essen mit uns. Lern diesen kennen. Und du als erfahrener Christ, der das Vertrauen des Murmeltiers gewonnen hast und ihn zum Glauben geführt hast, du kannst die Worte des Evangeliums sagen über seine bestehende Beziehungen. Ich meine nicht, dass jeder von uns mit unseren vielen Verantwortungen eine sehr viel Zeit haben vielleicht für diese Art von Evangelisation. Ich habe meine Kontakte, mit denen ich enger Kontakt habe und rede über das Evangelium geschrieben und eingeladen zu meiner letzten Evangelisation. Ich schrieb Achsenbriefe. Ich kann kaum Achsenleuten nachgehen. Ich kann sie nicht nachgehen auf diese Weise. Ich halte Kontakt mit ihnen und gehe einige wenige nach. Ich habe so viele Kontakte durch die Christen und so viele durch meine Vorträge, dass ich irgendwie habe zurückschreiben müssen. Aber wenn ich in einem 10.000-Seelen-Kleinstadt wäre und sehe, dass die Christen, die kommen in den Kreis, eigentlich keine neuen Leute mitbringen, würde ich sehr schnell Gänge schalten und ein bisschen mehr Tennis spielen, als ich jetzt spiele, ein bisschen mehr Skifahren, als ich jetzt tue. Ich halte Kontakt mit Menschen. Ich habe einen Artikel gelesen in der letzten KFG-Magazin. Was bekomme ich jetzt für die Werbung? Bekomme ich Prozente? Sehr gute Artikel von Matthias über wie man die Offenheit von Menschen einschätzt. Und das ist ein Thema, das ich heute Abend wegen Zeitnot nicht behandeln kann und nicht behandeln würde. Ich habe niemals so etwas Gutes gelesen über das Thema. Die natürliche Frage ist, wenn es nicht weitergeht, wie koppelt man die Sache ab oder unter welchen Umständen verbringt man weniger Zeit mit einem Menschen? Wie beharrlich ist man in der Beziehung? Das sind Fragen, die ich schon im Gespräch beantworten könnte, aber sie sind schon im Druck und ein sehr feiner Artikel. Matthias heißt der Bruder. Wie heißt er mit Nachnamen? Bist du da?
Ja, hier.
Danke für den Artikel. Das hat mir geholfen. Das war gut. Aber wenn du auf diese Weise einen gewinnst, dann sei besonders bedacht darauf, ihm zu helfen in seinem Bekanntenkreis. Selbst ein gefährlicher Bekanntenkreis kann eine gute Möglichkeit für Evangelisation, wenn er sitzt nicht ziemlich nah zu dir. Und wenn du ihn begleitest in den Bekanntenkreis. Es ist so, so wichtig. Wir müssen helfen, konsequente Christen Zeit zu gewinnen, Leute auf diese Weise zu erreichen und dann ihre Träume zu finden und mit ihnen zu reden, ihrem Traum entsprechend. Ich denke an einen, er hat mir geschrieben letzte Woche, er sagte, ich bin im Zug zwischen Bologna und Milano, ich habe nur Zeit jetzt eine Karte zu schreiben, Fred, bitte besuch mich, ich bin daheim bis zum 19. Ich brauche Hilfe weiterzukommen in der Bibel. Der Mann ist ein Firmenchef mit 300 Angestellten. Er ist ein sehr, sehr beschäftigter Mann. Aber er hat Zeit für ein Tennisspiel mit mir. Und schnell duschen wir uns, fahren zu seiner Firma. Und dann geht es um Lukas-Evangelium. Wieso haben wir mit Lukas-Evangelium angefangen? Er wollte ein Kind haben. Er hatte eine unbefriedigende Beziehung mit seiner Frau, was sie kein Kind wollte. Sie wollte Karriere. Die Ehe ist auseinandergegangen. Er war zerbrochen. Er wollte so sehr ein Kind haben. Ich verstehe jetzt, warum. Als er mir die Firma zeigte und mir zeigte, dass er der 7. Generation Besitzer ist von der Firma und dass sie Panzer gebaut haben für den Kaiser in der Urzeit und wie er mit Liebe all diese alten Dinge hergerichtet hat, weil er irgendwie das Familienerbe als schwere Verantwortung findet und sie will ihm kein Erbe geben. So ich sagte, naja, ich weiß, du glaubst nicht an Gott, du glaubst nicht, dass es einen Gott gibt. Du meinst vielleicht, Martin, dass ich ziemlich leichtgläubig bin. Aber ich möchte dir erzählen von einem Wissenschaftler, der schrieb in der Bibel. Der einzige Wissenschaftler. Und er schrieb, auf dass wir die Zuverlässigkeit der Dinge erkennen, in denen die Christen damals mündlich unterrichtet wurden. Und er redete mit den Augenzeugen selber, selbst mit der Mutter des Herrn. Alles, was sie in ihr Herz aufbewahrt hat, hat sie ihm anvertraut. Und weißt du, wie sein Buch beginnt? Nicht mit einem Wissenschaftler, der nicht glauben kann, sondern mit einem Priester, mit einem Berufsgläubigen, dessen Aufgabe es war zu glauben. Und er konnte nicht glauben. Wieso? Wie du konnte er nicht glauben an die Übernatur? Und was war sein Problem? Er wollte so sehr ein Kind haben. Und seine Frau konnte ihm nicht eins geben. Möchtest du lesen die Bibel mit mir? Jawohl. Oh, das ist ein aktueller Grund, Lukas Evangelium zu lesen, oder? Und dann viel Arbeit, man verliert ein bisschen Kontakt. So, weißt du, so man tut etwas, um Kontakt herzustellen. Unter der Deckmantel, dass ich eine Arbeitsstelle vermitteln wollte für Uwe, habe ich wiederum Kontakt bekommen. Und ich habe ihm erzählt von einem jungen Mann, der so beschäftigt war. Er wollte sich bekehren, er war immer wieder in mein Treffen. Ein zweifacher Weltmeister in Skifahren, Rudi Nierlich. Und stattdessen, dass er kam und bekehrte sich und sich zurückgehalten lassen hat von seinem Freund, fuhr er sein Auto gegen ein Haus und ist tot. So ich schrieb die Geschichte. Und ich bekomme eine Karte, oh Fred, hilf mir, dass ich wiederum anfange, die Bibel zu lesen. Das ist ein lockerer Kontakt. Aber ein Kontakt, der Verstärkung braucht. Und jetzt weiß er, Offenheit ist vorhanden. Wir gehen jetzt wiederum ins Lukas-Evangelium. Tu das. Zumindest ein Teil von deinem Leben wird man, vielleicht ein kleines Teil für solche Dinge. Du hast andere Aufgaben, ich weiß. Aber ich möchte zum Schluss etwas sagen über die Hütte. Beachte dir hier zwei Elemente, die sehr wichtig sind für eine wachsende Gemeinde. Es gibt Wärme. Und es gibt Speise. Freunde, als Jesus Christus ein Händchen zu rupfen hatte mit dem heiligen Apostel Petrus, als Petrus geschwommen ist zu reden mit dem Herrn und er spazieren gegangen ist mit Jesus am Strand, haben die Donnersöhne sicherlich gesagt, oh, ich hörte gerne, wie er redet mit Petrus. Was hat er getan? Und was tust du, bevor du ein seelsorgerliches Gespräch führst mit jemandem? Oh, bitte, bereite ihnen ein Frühstück vor und Wärme bei einem Kohlenfeuer. Nahrung und Wärme. Warum wandern so viele verheißungsvolle junge Leute ab in schwärmerische Bewegungen, Freunde? Weil es fehlt in deren Gemeinden. Wärme ist nichts vorhanden. Und so sie suchen Wärme und meinen Wärme zu finden unter einer Gruppe von Menschen, die sich umarmen und so offen sind über ihre Liebe miteinander und reden auch darüber. Und es gibt Wärme unter ihnen. Und sie wandern ab. Sie wandern auch ab, liebe Brüder, weil es kein Brot gibt. Vielerorts das Volk Gottes bekommt am Sonntag kein Brot. Das ist eine der größten Tragik, das es überhaupt gibt. Zu kommen hin, besorgt, abgelenkt von Problemen, in dringender Not für Brot und keines zu bekommen. Freunde, wenn wir Brot haben, und wir haben Wärme. Wir werden keine Murmeltiere haben.
Wir werden Gemeindewachstum haben. Wo es Wärme gibt und wo es Brot gibt, werden es Murmeltiere geben. Wie es ist in deiner Hütte. Und was passiert übrigens, wenn das kleine Murmel übermütig wird und springt in die Kaffeekanne? Hast je erlebt bei dir beim Brotbrechen, ein junger Bruder steht auf und er sagte, Vater, ich danke dir, dass du für unsere Sünden gestorben bist? Natürlich ist das ein Blödsinn. Aber was sagst du? Gehst du hin, weißt du nicht, dass der Vater nicht gestorben ist am Kreuz? Wir haben eine Hausordnung. Ich finde sie wichtig. Mir tut's weh, wenn Leute die Hausordnung Gottes nicht verwirklichen wollen in ihrer Gemeinde und meinen, dass sie modern sind und irgendwie befreit, weil sie das nicht tun und weil das alles kulturell ist. Auf der anderen Seite, Hausordnung ist das, um Leben zu fördern, nicht zu hindern. Und um Gemeinschaft zu fördern, nicht zu verurteilen. Eine Hausordnung, die skeptisch ist über spontane Begeisterung, über eine Freundschaft mit Jesus, ist eine verkehrte Hausordnung.